begeisternder. Ja, wollen wir nochmal einen Applaus geben für Jesus? Wir sind überzeugt, dass jeder machen darf, was er will. Wenn man sich gut fühlt und niemand verletzt, ist doch alles okay. Wir glauben, wir sind überzeugt davon, dass der Mensch gut ist. Nur die Umstände machen ihn böse. Sünde definieren wir zum Beispiel, wenn man zu viel Süßes isst oder wenn man zu schnell fährt mit dem Auto und dann blitzt wird. Dazu möchte ich euch eine gute oder passende Geschichte erzählen. Und zwar vom Mike und vom Schocki. Der Mike hat am Wochenende Besuch erwartet und darum hat er einen grossen Schokikuchen aus dem Tiefgefrierer rausgenommen, am frittigen Morgen in den Kühlschrank gestellt, dass er dort ganz langsam auftauen kann und ist arbeiten gegangen. Am Abend, als er heimkommt, ist er todmüde. Er ist, eigentlich wollte ins Bett gehen, merkt dann, dass er noch etwas Durst hat. Er hat schon zu Nacht gegessen, geht noch in die Küche, um ein Glas Wasser zu trinken. In der Küche hat er sich daran erinnert an Schokikuchen. Oh, ich könnte mal nachschauen, wie es dem geht. Er macht die Kühlschranktüre auf und schaut rein. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Er hat das Gefühl, der Schokikuchen fängt mit ihm an zu reden. Der sagt nämlich: Hey Mike, sag mal, wie war dein Tag? Erzähl mal. Und der Mike denkt: Ja gut, also höflich sollte man ja schon noch sein, oder? Also eine Antwort könnte man schon geben, auch wenn ich schon todmüde bin. Und sagt: Ja, also gar nicht schlecht, aber ich bin hundeelend müde, ich bin total auf den Felgen, ich gehe gar nicht schlafen. Oh, das passt ja wunderbar. Du bist müde und mir ist langweilig. Bitte, Mike, stell mich einfach für einen kurzen Augenblick zu dir raus, aus dem Kühlschrank raus. Gut, es gibt keine Regeln, sagt der Mike, der das irgendwie verbieten würde, nimmt den Kuchen und stellt ihn zu sich raus. Und gleich sind sie vertraut miteinander. Sie schwätzen über den Tag. Dann sagt der Mike dann plötzlich: Du Schokikuchen, darf ich dir Schoki sagen? Ja, ich habe nichts dagegen. Ich sage dir Mikey. Gut. Du Schokikuchen, was mich würde interessieren ist, ob du schon ein bisschen aufgetaut bist. Oh, sagt der Schoki, für das musst du ganz zart mit deinem Finger über meinen Rücken streicheln. Oh, und dann merkst du es, ob ich schon aufgetaut bin. Ja gut, also es gehört irgendwie zum Gastgeber, dass man ja ein bisschen schaut, oder dass es ja, wie der Stand so ist und so, dass man sich auch informiert, denkt Mike und streichelt zart mit seinem Finger über die Glasur und über den Schlagrahmen. Mol, Schoki, du bist, also deine Glasur und der Schlagrahmen ist schon aufgetaut. Aber was mich jetzt würde wundern, ist, ob du zu tiefst innen schon aufgetaut bist. Oh, oh Mikey, oh, also für das musst du einfach eine Scheibe abschneiden von mir. Und dann wirst du es merken. Jetzt zögert Mike ein bisschen. Darf ich das oder darf ich das nicht? Er erinnert sich an den Tag. Er hat es mega streng gehabt und hat sich ja den ganzen Tag nichts gegeben und denkt: Moll, also ich habe auch kein Dessert gehabt heute. Also eine Scheibe, das mag es jetzt schon leiden. Weißt du, Mikey, du kannst mit Schlagrahmen das einfach wieder zumachen und niemand von deinen Gästen am Wochenende wird das sehen. Ja, das ist eigentlich ein gutes Argument. Und er schneidet sich da eine Scheibe ab und probiert. Ist der fein, sagt der Mike. Du bist durch und durch aufgetaut. Wow. Und jetzt könnt ihr ja euch ausmalen, was passiert. Er schneidet eine Scheibe um die andere ab. Das mal nicht nur eine dünne, sondern eine dicke. Eine dritte, ein viertes Stückchen. Und der Mike, der geniesst jeden Biss. Oh, ist die fein! Die hat einen Schokokuchen. Etwas so Feines hat er noch nie gegessen. Das fühlt sich auch gut an. Und dann fängt er an, referieren über all die Gesundheitsapostel, die ja sagen, man sollte nicht zu viel Süßes essen und sowieso nicht, wenn man am Abend, wenn man dann ins Bett geht. Nein, das ist ungesund. Ah, das ist doch alles. Die wollen einem alle Freude verderben. Und er isst und isst bis auf den letzten Bissen. Und er den abschluckt, sieht er die leere Schoki-Kuchenplatte vor sich. Und dann kehrt die Stimmung schlagartig. Die leere Schoki verschmierte Kuchenplatte und der Löffel, die schreien ihn an. Mörder, 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 Egoist, Egoist, Egoist. Und es wird ihm auf den Schlag klar, dass er jetzt den Schoki umgebracht hat. Er will noch Wasser trinken, er hat ja noch Durst. Aber er bringt kein Wasser mehr, aber weil der Schoki im Bauch ist. Er geht schlafen, er ist ja hundeelend müde. Aber er kann nicht mehr einschlafen, weil der Schoki ihn so quält. Er wälzt sich nach rechts und nach links, findet aber keinen Schlaf mehr die ganze Nacht. Das ist die Geschichte von Mike und vom Schoki. Und beschreibt eigentlich ganz treffend so unsere Beziehung mit der Sünde. Jakobus 1, 15. Da heißt es, danach, wenn die Begierde empfangen hat. Das ist das Wort, das wir nicht mehr so im Alltag verwenden. Aber das ist das Wort vom Luther. Man kann sagen, wenn die selbstsüchtigen Wünsche unser Leben bestimmen, dann wird Sünde geboren. Wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Das ist eigentlich ein Ablauf, wie das vor sich geht. Also ich komme in eine Versuchung hinein. Versuchung allein ist keine Sünde. Aber sobald ich mich mit dem einlade, anfange einen Dialog aufzubauen, ein bisschen versuchen, dann wird es mir den Ärmel hineinnehmen und dann kommt es zur Sünde und die Sünde, die hat Folge, dass ich tot werde oder dass ich den Tod bekomme. Das heisst, der Tod ist ein geistlicher Tod, dass eine Trennung stattfindet zwischen mir und Gott. Was ist falsch gelaufen an dieser Geschichte, die ich euch vorher erzählt habe? Wo ist der springende Punkt zwischen dem Mike und dem Schoki? Dort, wo er in der Küche steht und die Kühlschranktüren aufmacht. Das ist seine Verantwortung. Gedanken, die kommen einfach. Was mache ich denn mit diesen Gedanken? Er hätte dort Stopp sagen können, nein, ich mache die Tür nicht auf, der Schokokuchen interessiert mich nicht, erst morgen werde ich nachschauen, wenn meine Gäste da sind, nehme ihn raus. Ist ja klar, nach x Stunden ist der aufgetaut. Nein, er macht die Tür auf. Und dann fängt das Ganze an. Also wenn du mal in so einer Situation bist, merk dir eins. Mach nie die Kühlschranktüren auf. Die Bibel sagt, wir sollen von der Sünde fliehen und dem Teufel widerstehen. Wisst ihr, was wir Christen oft machen? Genau das Gegenteil. Wir versuchen, der Sünde zu widerstehen. Oder? Wir sollen dem Teufel widerstehen, dann flieht er von uns. Wir sollen von der Sünde fliehen, heisst es. Wir sollen von der Abstand nehmen. Wir sollen gar nicht uns darauf einlassen, auch nicht mit unserem Blick. Und wenn wir es sehen, dann sollen wir wegschauen, abschalten oder wegrennen oder einen Umweg machen. Aber nicht irgendwie unsere Gefahr begehen. Auf unserer Pilgerreise als Christen kennen wir alle die Auseinandersetzung. Ganz bestimmt von Versuchungen, auch von Sünden, die sich einnisten in unserem Leben und unsere Freude an Jesus rauben. Der Paulus sagt es so: Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Ich mache mir Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen. Paulus schrieb da durchgehend in der Ich-Form. Er kennt selber die Erfahrung von gut gemeinten Vorhaben, die dann aus Zeitmangel, aus Unlust, aus Bequemlichkeit nicht in Tat umgesetzt werden. Auch ich kenne das selber. Ich habe zum Beispiel um die Weihnacht herum an einer älteren Frau, die mal bei uns im Haus gewohnt hat, angerufen. Und gesagt, ob ich oder wir als Familie sie können besuchen. Und dann ist ihr dann nicht gerade gegangen. Sie hat wirklich nicht viel Besuch und darum ist mir das auch ein Anliegen, die Beziehung auch zu behalten und ihr ab und zu nachzugehen. Und ich habe dann gesagt, ich melde mich dann nochmal. Und ihr glaubt es nicht, ich habe mich seitdem nicht mehr gemeldet. Weder telefonisch noch bin ich spontan vorbeigegangen. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und die Ich-Form von Paulus steht exemplarisch für mich und für dich. Ich glaube, er hat das ganz bewusst eingesetzt als Stilmittel, rhetorische Stilmittel, um aufzuzeigen, dass uns als Christen so geht. Und auch die Scham ein bisschen zu nehmen und zu sagen, hey, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir haben doch alle die gleichen Versuchungen, machen wir uns nichts vor. Niemand ist besser. Auch der studierte Apostel Paulus nicht. Und der einfache Bauer oder Handwerker. Ich habe vor einer Zeit ja angefangen, auf Süßes zu verzichten. Mit dem Ziel 40 Tage auf Süßes zu verzichten. Am ersten Tag kommt schon jemand und bringt Berliner an eine Besprechung. Ich meine, es ist ja schade, wenn die Berliner alt werden. Und so habe ich mir nicht überlegt, ich musste nicht entscheiden, das kommt automatisch, also die Berliner, die werden gegessen. Ist doch fein, oder? Und wir kennen alle ähnliche Spannungsfelder, manchmal kann man darüber lachen, manchmal sind es auch ernstere Sachen, Widersprüche, Verzweiflungen, die innere Konflikte auslösen in unserem Christsein. Ich glaube, eines der grössten Spannungsfelder ist die Sexualität. Besonders für Menschen, die vielleicht keinen Partner haben oder eine Partnerschaft auseinandergegangen ist. Oder ganz besonders natürlich auch für die jungen Leute in unserer Gesellschaft. Meine Beobachtung ist in den letzten 20 Jahren, dass Menschen zwar eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, aber dann Kompromiss gemacht haben in der Sexualität. Und die nicht unter die Regie von Gott gestellt haben. Und dass das wie ein Einfallstor ist, wo nach das ganze Leben eigentlich mit Gott lahmlegt. Das kann ich durchs Band beobachten. Immer wieder. Die Sexualität ist die stärkste Kraft, die uns Menschen, unser Schöpfer, uns anvertraut hat. Mit dieser Sexualität können wir Leben schaffen, wir können aber auch Leben zerstören. Und es wird Menschen lahmlegen, wenn man die nicht heilig achten tut, wenn man sie nicht so lebt, wie Gott das möchte. Dann hinterlässt das Verletzungen zu tiefst und kann Menschen jahrelang einfach außer Gefecht setzen. Oder sie gehen dann schlechte Beziehungen ein, wo sie merken, schlechte Beziehungen, einfach falsche Entscheidungen ein, weil sie nicht mehr retour wollen, weil sie schon so weit gegangen sind. Und junge Leute, die eigentlich Jesus im Herzen haben, machen da Kompromisse und sie werden lahmgelegt in den besten Jahren von ihrer Zeit, in der Jugendzeit. Das Reich Gottes geht an ihnen vorbei. Sie leben für ihre Freizeit, für ihr Leben, sind vielleicht einmal noch da, punktuell, aber das Christsein ist einfach eine Option geworden. Und es ist ganz klar, wenn man sich nur mit Menschen trifft und Freunde hat, die ganz eine andere Sexualität leben, dann ist ganz klar, dann kann man nicht anders. Dann muss man sich anpassen. Der Druck ist da. Da gibt es gar kein, das ist unmöglich, um irgendwie ein Einzelgänger zu sein. Und darum ist es so wichtig, in dieser Phase, dass unsere Teenager und Jugendlichen Gruppen haben von Gleichgesinnten. Das ist so wichtig, viel wichtiger als für uns, die schon 40 oder 50 oder 60 oder 70 sind. Sie brauchen einander. Darum brauchen wir Gefäße in unserer Kirche und darüber hinaus in unserer Allianz Gefäße, wo die Jungen sich treffen und austauschen können, wo sie die gleichen Werte können vor Augen gemalt bekommen und sagen, jawohl, diese Werte wollen wir leben, weil es sich lohnt. Weil es ein ganzes Leben daran hängt. Nicht nur eins. Ganze Familien hängen dran. Und das finde ich etwas vom ganz Entscheidendsten. Ich glaube, auch darum ist das Kapitel 7, wenn man vorher schaut, Kapitel 6, kommt dort die Taufe zur Sprache. Weil in der Taufe rein, gehe ich die Beziehung ein, nicht nur zu Jesus, gehe ich die Verbindung ein, in der Taufe, sondern ich verbinde mich in der Taufe auch mit meinen Mitchristen, die mit mir unterwegs sind. Seilschaften gründen, Kleingruppen gründen. Das ist ganz entscheidend. Das ist auch das, was ich in den Bildern, die ich euch vorher gezeigt habe, symbolisch nahebringen wollte. Es ist wichtig, dass wir miteinander in verbindlichen Beziehungen unterwegs sind. Und dann kann auch mal jemand abstürzen. Aber wenn Freunde da sind, nimmt man den wieder raus, weil der ist um eine Seil gesichert. Und man kann jemanden wieder auf den Weg helfen. Und zusammen kann man gefährliche Passagen gut bewältigen. Jeder Mensch, der sich aufmacht auf den Weg vom Glauben, wird versucht werden und wird Momente erleben, wo er Versuchungen erleidet. Oder? Verstehen Sie mich? Wo man Versuchungen erleidet. Das gehört zum Christsein. Zu jedem von uns. Und dann hat man das Gefühl von der Gottferne. Wie viel Mal habe ich den Vers, über den wir heute uns Gedanken machen, als Jugendliche gelesen? Weil ich verzweifelt war. Weil ich gesagt habe, das Gute, das möchte ich tun, aber ich mache doch immer wieder das Böse, das Falsche. Ich kann Gott nicht gerecht werden. Gott hat uns Menschen Lebensregeln gegeben, die gut sind für uns. Doch der Mensch kann sich nicht an die halten. Wir übertreten die Gebote ja ständig. Und der Konflikt, der wird einem eigentlich erst bewusst, wenn man sich eben mit dem Wort von Gott auseinandersetzt. Wenn man anfängt, sich beschäftigen mit der Bibel, merkt man, aha, das ist etwas, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Eigentlich ist die Bibel wie ein Spiegel. Lebensregeln von Gott ist mit einem Spiegel zu vergleichen. Und wenn ich dann in meinen Spiegel hineinschaue, ups, da sehe ich etwas. Ich bin ja schwarz. Seht ihr mich? Seht ihr mein Gesicht? Ich bin schwarz im Gesicht. Da gibt es Schuld, da gibt es Versagen, da gibt es Sachen, die nicht gut sind, egoistische Wünsche. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann zeigt er mir die Realität schonungslos auf. Die Wahrheit. Ich bin schnell gefahren. Das tut weh, einen Buß zu haben, wenn man in einer 50er-Zone mit 70 fotografiert wird. Aber die Wahrheit macht auch frei. Vers 10, dem 7. Kapitel. Erst seit ich das Gesetz mit seinen Geboten kenne, wurde auch die Sünde in mir lebendig. Und darum bewirkt das Gesetz meinen Tod. So hat mich Gottes Gebot, das den Weg zum Leben zeigen sollte, letztlich dem Tod ausgeliefert. Das Gesetz selbst aber entspricht Gottes Willen. Jedes einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Im Alten Testament haben die Israeliten 613 Gebote für sich. Lebensregeln. Und der praktizierende Jude glaubt, wenn alle Gläubigen die Gebote würden einhalten, dass dann der Messias kommt. Also Voraussetzung, dass die ersehnte Heilszeit für die Juden kommen kann, ist, dass alle die Gebote befolgen. Stellt euch das mal vor. Merkt ihr den Leistungsdruck, den Druck, der da aufgebaut wird? Du musst, ich muss, wir miteinander, wehe, du vergasst dich. Wehe, du haltest dich nicht an die Gebote. Dann bist du schuld, dass der Messias nicht kommen kann. Ja, mit dem kann man auch erklären, wieso dass religiöse Juden dann eben auch zu Gewalt neigen können, wenn andere sich nicht nach den Regeln halten. Das ist ein wahnsinniges System von Druck, von Leistung, das da aufgebaut ist. Wie oft lebst du in dem Muster, wo wir denken, wir müssen es leisten, um die Liebe von Gott zu verdienen? Oder wie oft denkst du, jetzt hat mich Gott nicht mehr gern, weil ich irgendwie ausgeflippt bin oder weil ich irgendwie geflucht habe oder dieses oder jenes konsumiert habe, was nicht gut ist, und mich nicht im Griff habe? Paulus ruft über sein eigenes Leben aus: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem todverfallenen Leib? Und Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, nicht um das Gesetz, die 613 Regeln abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Er hat mit seinem Leben die 613 Gebote erfüllt, oder ein anderes Wort, das man da einsetzen könnte, egalisiert. Er hat jede Gesetzeslücke ausgefüllt mit seinem Leben. So dass das Gesetz erfüllt worden ist in seiner Person. Und darum sagt er auch, ich bin das Gesetzesende. Nicht in dieser Bedeutung, dass das Gesetz keine Gültigkeit mehr hat. Nein, sondern dass er es erfüllt hat. Und wenn wir jetzt unseren Glauben auf Jesus setzen, überwinden wir die vernichtende Kraft vom Gesetz, das den Tod bringt. Wir dürfen leben mit Jesus. Stell dir vor, ein Sonntagmorgen, und dein Ehepartner vergisst, den Zopf einzukaufen. Also für uns, für mich, ist das dramatisch. Hat es schon gegeben bei uns zu Hause. Und ich kann in meiner Ich-Form reden, wie der Paulus. Ich bin ausgeflippt und habe irgendwelche abwertende Bemerkungen dann fallen lassen meiner Frau gegenüber. Jetzt, wenn du unter der Regie, oder bei dir kann das etwas anderes sein, irgendeine andere Kleinigkeit, manchmal sind es ja Kleinigkeiten auch, die uns auf 180 verbringen und die dann eben auch Verletzungen mit sich bringen. Das ist einfach das Leben. Und für dich und für mich, wenn wir unter der Regie von Jesus leben, dann macht der Heilige Geist uns nachher aufmerksam. Moment, Andi, jetzt hast du völlig übertrieben. Komm wieder oben runter. Tu dich entschuldigen. Ich merke dann, dass ich Vergebung habe, nötig habe von Jesus und auch von meinem Ehepartner. Das Gesetz kann mich nicht mehr verurteilen. Wenn das Gesetz kommt mit der Forderung, du hast wieder übertreten, du bist schuld. Und wenn der Ankläger kommt und sagt, Andi, du bist das grösste Arschloch, was es überhaupt gibt auf dieser Welt. Du kannst überhaupt nicht den Job ausüben oder du kannst überhaupt nicht mit Gott irgendwie Gemeinschaft haben. Dann kommt Jesus und der Ankläger verreist. Weil wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann sieht der Ankläger wer? Jesus. Er sieht Jesus und verschwindet wieder. Der Luther fasst das Kapitel 7 in zwei Sätze zusammen. Das Gesetz kann uns nie gerecht machen vor Gott. Es zeigt nur meine Fehler, mein Versagen, meine Schuld auf. Allein die Gnade von Jesus, sie allein macht aus mir Sünder einen gerechten Menschen. Und darum schließt Paulus das Kapitel 7 bereits mit dem Hinblick auf das Kapitel 8. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Und der Vers 1 im Römer 8, wer nun mit Christus verbunden ist, wird nicht mehr verurteilt. Liebe Leute, wir sind verbunden mit Jesus. Wir werden nicht mehr verurteilt vom Gesetz. Der Tod kann uns nicht mehr anhaben. Wir haben das Leben in Jesus. Und für alle unter euch, die sich noch nicht taufen lassen haben, da lade ich ganz herzlich ein zu dieser Taufe. Wer mit Christus verbunden ist, das ist das eine. Dass wir uns mit Christus verbinden, in der Taufe verbinden wir uns mit Christus, mit seinem Leben, mit seinem Tod, mit seinem Begräbnis, mit seiner Auferstehung. Und wir verbinden uns mit allen Mitmenschen, mit Christen, die mit uns unterwegs sind. Und gehen miteinander durch Versuchungen durch, durch Höchst und Tiefst. Aber miteinander wissen wir, das Gesetz kann uns nicht mehr verurteilen. Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. Jesus, ich danke dir, dass du das Gesetz erfüllt hast. Etwas, das niemand von uns irgendwie vermag. Unglaublich, wie du gelebt hast. Danke, dass du das Gesetz bis in den letzten Winkel und ja, ausgefüllt hast mit deiner Person, mit deinem Leben. Und dass wir dürfen heute verbunden sein mit dir, Jesus, und dürfen das Leben haben. Amen. Ich möchte Ladina bitten, dass sie vorkommt und uns die Stelle liest, wo Jesus uns einlädt zum Abendmahl, wo wir nachher werden miteinander einnehmen.
Ich lese uns in Matthäus 26, Vers 26 bis 29. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Stück Brot, sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher mit Wein, dankte dafür und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder im Reich meines Vaters mit euch trinken werde.
Lasst euch ein, jetzt einfach aufzustehen, vor Gott zu kommen. Mit dem Leben. Das Lobpreisteam wird dann anfangen zu spielen. Dass ihr dafür kommt, das Mahl wird euch gereicht, links und rechts. Und das dort, wo du merkst, es gibt etwas, wo du möchtest bekennen, dann nimm dir die Zeit. Gang zum Kreuz, zu Jesus. Oder gang zu jemandem, der da im Raum ist, wo du weißt, da ist etwas zwischen dir und dieser Person. Klär das. Ja, nehmt die Zeit. Nutzt sie mit euch, mit Jesus. Ich möchte euch einfach da jetzt einladen, in den Raum hineinzukommen und die Gegenwart von Jesus zu suchen.